Okay. Guten Morgen, auch an alle, die ich noch nicht begrüßt habe heute Morgen. Bevor wir weitermachen, möchte ich kurz zusammen beten. Wer möchte, kann dazu aufstehen. Guter Vater im Himmel, danke, dass du uns diesen Tag geschenkt hast, dass wir diese Zeit zusammen haben. Einfach um uns ganz auf dich, dein Wort, dein Geist, dein Wirken einzustellen, dass wir uns wirklich, öffne unsere Herzen und Ohren und Augen für dich, Herr. Für deine Wege, für dein Wort, für deine Wahrheit. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ihr könnt euch wieder setzen. So. Wie gut siehst du mit deinen Augen? Sehr einige brauchen eine Brille, ich auch. Ich kann mit Brille gut sehen, ohne Brille ist alles verschwommen. Nicht gut. Heute geht es um das Sehen, aber nicht einfach darum, ob man zum Optiker muss oder ob die Brille gut eingestellt ist oder was auch immer. Es geht darum, nicht so sehr, was du siehst, sondern wie du etwas siehst. Oft haben wir eine Denkweise oder eine Sichtweise, die beeinflusst, wie wir manches sehen. Ich vergleiche es mit einer Brille, die man aufsetzt, die beeinflusst, wie wir Dinge wahrnehmen. Ich gebe so ein Beispiel. Es gibt Leute, die eine rosarote Brille tragen. Ja? Diese Brille trägt man, und die Leute, die so eine Brille haben, die sehen alles sehr positiv. Alles ist immer wunderbar. Alles ist super. Egal, wie es eigentlich ist. Sie verdrängen vielleicht das Negative. Es kann sehr angenehm sein, mit so einer Brille durchs Leben zu gehen, ist nicht unbedingt immer realitätsnah. Andere tragen eine dunkle Brille. Sie sehen alles schwarz. Wenn etwas schief gehen kann, dann wird es schief gehen. Alles läuft immer schlecht. Es gibt, mindestens in den USA, redet man von Murphy's Law. Ich weiß nicht, ob es das hier gibt. Murphy's Law heißt, alles, was schlecht laufen kann, läuft schlecht. Ja? Zum Beispiel, wenn dein geschmiertes Brot vom Tisch fällt, es fällt immer auf die Seite, was geschmiert ist, auf dem Boden. Ja, das ist so dieser Gedanke. Ja? Wenn es regnen soll, dann immer an dem Tag, wie es rausgehen will. Das ist so dieses Murphys Gesetz, was wir in den USA, dass man oft zitiert dann. Und das ist eben dieser Gedanke, ich sehe alles schwarz, es ist alles negativ. Und da gibt es noch die blaue Brille, und das ist ähnlich wie die dunkle, nur das ist alles, mich betrifft und mich traurig macht. Und ich gehe immer mit einer schlechten Laune, schlechte Miene durchs Leben, weil das Leben so hart mit mir meint. So sieht man alles. Ja. Die Laune ist bei dieser Brille oft im Keller. Diese Brillen beeinflussen, wie wir die Dinge sehen. Ja, das ist eigentlich, wie wir Sachen sehen, sind genauso wichtig wie die Sachen selbst. Darum geht es mir, dass wir uns überlegen, welche Brillen wir aufhaben und ob sie unsere Wege, unsere Gedanken beeinflussen. Wir sind heute in Kapitel 11 von Lukas Evangelium, Lukas Kapitel 11. In diesem Teil von Lukas gibt es mehrere kurze Berichte und im ersten Blick, als ich das zuerst gelesen habe, habe ich gedacht, was haben die miteinander zu tun? Aber dann habe ich mich mit einem Abschnitt beschäftigt, die, glaube ich, auch das Ganze miteinander verbindet. Und zwar in Kapitel 11, Abvers 33. Kapitel 11, Vers 33 bis 36. Niemand zündet ein Licht an und setzt es an einen verborgenen Ort, auch nicht unter den Scheffel, sondern auf den Leuchter, damit die Hereinkommenden den Schein sehen. Das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so ist auch dein ganzer Leib Licht. Wenn es aber böse ist, so ist auch dein Leib finster. So habe nun Acht, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Wenn nun dein ganzer Leib Licht ist, so dass er keinen finsteren Teil mehr hat, so wird er ganz hell sein, wie wenn das Licht mit seinem Strahl dich erleuchtet. In dem Zusammenhang von diesem Abschnitt in Kapitel 11 ist dieser erste Satz eigentlich auf Jesus gemünzt. Denn die Menschen haben gesagt, sag uns, wer du bist. Gib uns ein Zeichen. Und Jesus hat gesagt, ich tue das, ich verstecke mich nicht. Ich leuchte, wenn du es sehen willst. Die sehen wollen, konnten sehen, dass dieser Mensch wirklich ein Licht ist von Gott. Und das Problem bei den Pharisäern war nicht Jesus, sondern das Problem war ihre Brille, wie sie das Leben gesehen haben. Und Jesus hat ihren Erwartungen überhaupt nicht entsprochen. Deshalb konnte er aus ihrer Sicht nicht von Gott sein. Und Jesus beschreibt es hier wie ein Problem mit ihren Augen, wie sie Sachen sehen. Wenn sie Jesus so sehen würden, wie er wirklich ist, so wären ihre Augen lauter und rein. Aber sie haben ihn so nicht gesehen, sie haben nicht an ihn geglaubt und so waren sie, war ihr Augen, wie Jesus es hier nennt, böse. Wir haben ja am Anfang über die verschiedenen Brillen gesprochen. So habe ich gedacht, okay, ich nenne mal eine Brille für diese Pharisäer. Und zwar, das ist eine Scheuklappenbrille. Okay? Scheuklappen werden meistens eigentlich für Pferde benutzt. Ja, wenn sie den Weg gehen sollen und nicht abgelenkt werden sollen von denen um sie herum. Ja? Aber wir sagen auch, dass Menschen Scheuklappen haben können. Ja, wenn sie Dinge einfach eine Sache sehen und anderes nicht sehen. Und so war es, glaube ich, mit den Pharisäern, dass sie diese Scheuklappen getragen haben. Das heißt, sie haben nur ihre Sicht gesehen, wie die Welt sein sollte und waren überhaupt nicht offen für etwas anderes. Und dadurch, dass diese Scheuklappen anhatten, haben sie Jesus nicht sehen können, weil er eben ihre Sicht der Realität nicht entsprochen hat. Sie war nicht offen für eine andere Möglichkeit, dass es vielleicht doch so gehen könnte. Durch diese Scheuklappen, sie konnten sie Gottes Weg, Gottes Wille nicht erkennen. Und dadurch, weil sie eben diesen Willen nicht erkennen konnten, waren sie eigentlich böse. Das, was gegen Gott ist, ist böse. Und das Interessante ist, wenn du siehst, die Menschen damals haben gedacht, okay, es ist nicht, das Auge ist praktisch nicht nur das, was in das Auge reinkommt in die Person, sondern auch das, was aus der Person kommt, kommt durchs Auge. Und das ist eigentlich nicht ganz falsch, wenn man bedenkt, wie manche Menschen, wenn du die Augen von Menschen siehst, kannst du manchmal erkennen, was in ihnen los ist. Wir hatten mal einen Praktikanten hier, vor ein paar Jahren, und mehreren Jahren. Und ich habe ihm einmal, weil er einfach die Menschen nicht verstanden hat, gesagt, er soll, und das empfehle ich euch auch, geh in einen Café in die Stadt, kannst du einen Kaffee bestellen, wenn du willst, und setz dich hin und schaue einfach die Menschen, die vorbeigehen, in die Augen. Was ihre Augen dir sagen. Das ist wirklich eine sehr interessante Übung, fand ich. Ich fand das selbst. Ja, weil wenn die Leute vorbeigehen, oft ist es so, vor allem wenn sie alleine sind, dann man sieht, wie sie wirklich, ihr Gesicht wirklich ist oder woran sie gerade denken oder so. Ist schon interessant. Insofern, was Jesus hier sagt, das stimmt. Was in uns ist, wird oft durch die Augen sichtbar. Und in diesem Abschnitt von Kapitel 11 sehen wir immer wieder, wie diese Scheuklappen von den Pharisäern sichtbar wurden. Hier ein Beispiel, gleich anschließend. Kaum hatte Jesus aufgehört zu reden, lud ihn ein Pharisäer zum Essen ein. Jesus ging zu ihm ins Haus und nahm am Tisch Platz, ohne zuerst die vorgeschriebene Waschung zu verrichten. Als der Pharisäer das sah, war er entrüstet. Hier sehen wir am Anfang von dieser Stelle die Scheuklappen der Pharisäer. Für sie war entscheidend, all diese Gesetze und Regeln und Überlieferungen und so weiter, dass sie die befolgen. Und wenn du die nicht befolgst, kannst du nicht von Gott sein. Egal, was du sonst getan hast. Und weil Jesus nicht so gelebt und handelt hat wie sie, dann kann er nicht von Gott sein. Das war ihr Gedanke. Denn wenn er von Gott wäre, würde er genauso handeln wie sie. Das war ihr Gedanke. Und das hat zu manchen Auseinandersetzungen geführt, von denen wir in diesem Kapitel lesen können. Das erste ist hier mehr zum Anfang vom Kapitel. Da steht dann, eines Tages trieb Jesus einen Dämon aus einem Mann aus, der stumm war. Und der Mann konnte daraufhin widersprechen. Und die Menschen staunten, doch ein paar von ihnen sagten, kein Wunder, dass er Dämonen austreiben kann. Er hat seine Macht vom Satan, dem Obersten der Dämonen. Und andere wiederum wollten Jesus auf die Probe stellen, indem sie ein Zeichen vom Himmel verlangten, um zu sehen, ob er wirklich von Gott kam. Jesus hat hier ein großartiges Wunder getan. Großartig. Da ist ein Mensch, der sonst kein Wort von sich gegeben hatte, auf einmal kann er reden, weil Jesus ihn befreit hat. Nun, weil diese Menschen ihre Scheuklappen auf hatten, hat Jesus eigentlich durch sein Handeln sie eingeladen, sie abzunehmen und einfach die Welt zu sehen, wie sie ist. Aber sie wollten das nicht. Und so mussten sie irgendwas finden, und was zu ihrer Vorstellung vom Leben passt. Und diese Vorstellung, beziehungsweise diese, für sie die Lösung war, es muss kann nicht von Gott kommen, also muss vom Teufel kommen. Ja, und dieser Gedanke ist einfach, es kann nicht von Gott kommen, weil sie ihre Scheuklappen aufhaben. Und deshalb, woher kommt es? Jesus hätte sie locker ignorieren können eigentlich. weil er so viele Menschen schon hinter sich hatte, aber das, er nahm sich die Zeit, diese Menschen waren ihm auch nicht egal. Oder redete mit diesen Menschen. Ja, er sagte, ein Königreich, das gegen sich selbst kämpft, ist dem Untergang geweiht. Ein Haus, in dem Streit herrscht, hat keinen Bestand. Er sagt, das geht nicht. Der Teufel kann nicht gegen sich selbst sein. Das, also ihr Argument führt ins Leere. Und das Interessante ist dann eben, dass er praktisch so ein bisschen den Spieß dreht. Ja, wenn ihnen wirklich Gottes Wort so wichtig ist, dann lass uns Gottes Wort benutzen. Er sagt, wenn ich die Dämonen durch den Finger Gottes austreibe, so ist ja das Reich Gottes zu euch gekommen. Dieser Begriff, der Finger Gottes, das kam schon mal vor in der Bibel. Ja? Ja. Und zwar dann, zum ersten Mal, wo es um ihre Befreiung aus Ägypten kam, wo praktisch das Volk zu einem Volk geworden ist. Um dieses Volk rauszukriegen, hat praktisch Gott Plagen geschickt. Ja, und die ersten Plagen, das konnten die Zauberer vom Pharao nachmachen. Ja? Aber irgendwann kam es dazu, dass die es nicht konnten. Und das ist, was sie gesagt haben. Das ist der Finger Gottes, sagten sie zum Pharao. Das ist eindeutig von Gott. Und Jesus benutzt nicht zufällig diesen Begriff, um ihnen klarzumachen, das ist von Gott. Das ist nicht von Satan, das ist nicht von Menschen, das ist von Gott. Dann kommen wir dazu, dann redet er mit den Leuten, die Zeichen fordern, die erst dann glauben werden, wenn sie ein Zeichen irgendwie, weiß ich nicht, ein ganz toller Blitz oder ich habe mir überlegt, was die da verlangen, die sagten, ein Zeichen vom Himmel, okay? Keine Ahnung, was sie da sich da vorgestellt haben, aber er antwortete hier, später in diesem Kapitel sagt, diese Generation ist böse, sie verlangt ein Zeichen, es wird ihr kein Zeichen gegeben werden, nur das der Propheten Jona. Denn wie Jona für die Leute von Nineveh ein Zeichen war, so wird es auch der Menschensohn für die heutige Generation sein. Im Gericht wird die Königin aus dem Süden gegen die Menschen der heutigen Generation auftreten, sie verurteilen, denn sie kam vom Ende der Erde, um die Weisheit Salomos zu hören. Und hier ist einer, der mehr ist als Salomo. Im Gericht werden auch die Leute von Nineveh gegen die heutige Generation auftreten und sie verurteilen. Sie sind auf Jonas Predigt hin umgekehrt. Und hier ist einer, der mehr ist als Jonas. Jesus gab ihnen zwei Beispiele von Menschen, die auf Gottes Diener gewirkt haben oder beziehungsweise reagiert haben, Gott erkannt haben in seinen Worten. Er sagte, hier steht Gottes Sohn. Er sagt es nicht, aber schon deutet damit an. Und er erkennt es nicht. Ein ganz klarer Vorwurf. Und dann sagt er, es gibt nur ein Zeichen. Das Zeichen von Jona. Und an anderer Stelle wissen wir aus Matthäus, das Zeichen von Jona war, dass er genau wie Jona 3 Tage im Fisch war und wieder rauskam, so soll Jesus auch wieder auferstehen. Nun, wenn wir diese Pharisäer anschauen, dann können wir dazu neigen, dass da bin ich auch in der Gefahr, dass wir praktisch nur den Kopf schütteln und sagen, wie kann man so blind sein, so blöd sein, dass man das nicht erkennt. Aber ich denke, wir sollten genauer hinschauen. denn sie waren nicht so anders, wie manche denken. Das waren eigentlich die Nachbarn von nebenan, die immer nett und artig und alles richtig gemacht haben. Wenn wir zu dieser Bibelstelle zurückkommen, ab Vers 37, was wir gelesen haben, und die zweite Teil nehmen, wo Jesus reagiert drauf und sagt, so seid ihr Pharisäer, ihr reinigt das Äußere eurer Becher und Schüsseln, aber euer Inneres ist voll Raubgier und Bosheit. Wie dumm von euch. Hat der das Äußere schuf, nicht auch das Innere geschaffen? Gebt doch, was in euren Bechern und Schüsseln ist, den Armen, und ihr werdet sehen, alles ist dann für euch rein. Gibt zwei Begriffe, die uns zeigen, was das eigentliche Problem war. Diese zwei Begriffe, das Äußere und Innere. Zweimal, sagt es Jesus. Das Äußere und Innere. Über die Jahre haben die Pharisäer ein System oder eine Lebensweise aufgebaut, wo alles sich auf das Äußere konzentrierte. Alles. Es war nicht wichtig, was deine Motivation war. Es war wichtig, dass du dies oder jenes oder was auch immer tatst. Du hast immer dies oder jenes zu tun. Das war alles wirklich nur rein äußerlich. Ihre ganze Aufmerksamkeit wurde darauf gerichtet. Welche Beweggründe sie hatten, um das zu tun, das war unwichtig. Hauptsache, die haben es getan. Und wenn das ganze Glaubensleben darauf abzielt, das äußere Verhalten zu kontrollieren, ob das eigene ist oder auch von anderen, dann geht irgendwann das Herz daran kaputt. Das Herz entfernt sich zwangsläufig von Gott, weil es völlig vernachlässigt wird. Und der nächste Schritt ist ganz einfach. Wenn das Herz von Gott weg ist, dann warum tun sie das? Nicht um Gott näher zu sein, sondern um den anderen einen guten Eindruck zu machen. Das nennt man Scheinheiligkeit. Da sagte Jesus in Markus, was er Jesaja in der Schrift prophezeit hat, trifft genau auf euch dazu. Dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Das ist dieses Problem. Das Äußere stimmt alles soweit, aber das Herz ist ganz weit weg. Und wenn ein Herz sich von seinem Gott und Schöpfer so entfernt, dann kommt das, was Jesus verurteilt. Und ich finde es wirklich stark von ihm, von Jesus, dass er das wirklich dann so sagt in Kapitel 11, wehe euch Pharisäer, in den Synagogen nehmt ihr die vordersten Sitze für euch in Anspruch und ihr liebt es, wenn man euch auf der Straße ehrfurcht vorgrüßt. Wehe euch, ihr seid wie Gräber, die unkenntlich geworden sind. Die Leute gehen drüber und verunreinigen sich, ohne es zu merken. Was Jesus praktisch sagt, ist zu ihnen, er sagt es zu ihnen ins Auge. Ja? In euch ist nur Tod. Wie ein Grab. Alles, was ihr die Tug getan haben, war um Äußeres zu tun. Und wenn man das so eine Betonung drauf legt, dann kommt es zwangsläufig, dass man eben es tut, um auch für das Äußere gelobt zu werden. Das ist diese, was Jesus eben hier verurteilt. Und es war ja so, dass die Juden wenn sie einen Grab berührt haben oder in den ganzen, also praktisch zu einem Grab gegangen sind, galten sie als unrein. Stand auch im Gesetz. Der Grund war natürlich, dass sie nichts machen, diese Idee von Toten verehren oder was auch immer. dass das in vielen Völkern damals der Fall war, sagt Gott, sagt, das sollt ihr nicht tun. Das braucht ihr gar nicht. Und deshalb diese Regel kommt gar nicht in die Nähe von denen. Und jetzt nimmt er dieses Gesetz und sagt, ihr seid die Gräber. Menschen werden unrein nur durch Kontakt zu euch. Wir haben immer wieder das Problem, genau wie die Pharisäer, dass unser Glaube sich von innen nach außen verlagern kann. Dass wir Dinge tun, weil sie immer so getan wurden, weil das Richtige ist. Dass wir Dinge tun, aber überhaupt nicht daran denken, warum wir sie tun. Und so ist es immer wieder angebracht, uns selbst zu prüfen. Uns selbst die Frage zu stellen, wie sieht es bei mir aus? Bin ich gerade dabei, das Innere, mein Herz zu vernachlässigen? Wird das Äußere immer wichtiger? Wird die Meinung von anderen immer wichtiger als das, was Gott denkt? Ich sehe immer wieder die Gefahr, dass wir uns viel zu viel Gedanken machen können, was andere denken über uns, als was Gott über uns denkt. Ich glaube, Dallas Willard hat es mal gesagt, wenn wir genauso viel Zeit und Gedanken machen würden, was Gott von uns denkt, was wir tun, was andere von uns denken, was würde das im Leben ausmachen? Wo ist dein Herz gerade? Gerade beim Herrn oder auf Wanderung? Immer wieder, wenn ich an dieses Thema denke, denke ich an ein Gebet, was David gesprochen hat. Ein gutes Gebet, das wir immer wieder sprechen sollen. Das finden wir in Psalm 139. Da sagte er, erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem ewigen Weg. Prüfe mich, prüfe mein Herz, prüfe meine Gedanken. Das ist ein Gebet, das sich lohnt, immer wieder zu sagen. Prüfe mein Herz, denn wir wollen, dass unser Herz ganz nah bei Gott bleibt. Damit wir da gar nicht hinkommen, wo die Pharisäer hingekommen sind. Ich möchte jetzt, weil das Thema mir auch ein Anliegen ist, dass wir einen Austausch haben. Dieses Mal treffen wir uns wieder in Gruppen, um zwei Fragen zu beantworten. Welche Symptome gibt es, die uns zeigen, dass unser Herz sich von Gott, von Jesus entfernt hat oder entfernt? Und zweitens, was hilft dir, mehr auf Gottes Weg zu schauen als auf andere Wege, die von Gott wegführen? Wir treffen uns Gruppen, vielleicht 5, 6 Leute, also die Ukrainer können sich treffen, und dann haben wir, glaube ich, genug Iraner, die sich denn treffen können. Ja, und dann ein oder zwei Gruppen von Deutschen, je nachdem, wie ihr das einteilen wollt. Ja, nehmt euch Zeit, trefft euch, und dann nehmen wir mal 10 Minuten dafür. Okay?